Audacity und Berufsvorbereitung an der Berufsschule in Bayern.
Hey Roman, du unterrichtest doch aktuell in Klassen zur Berufsvorbereitung. Schau mal, ich habe da recherchiert und ich finde die Möglichkeit des Case Managements sehr interessant. Gleichzeitig ist das für mich noch so ein abstraktes, unklares Konstrukt. Und ich frage mich auch, wann, zu welchem Zeitpunkt und vor allem mit welchen Fällen gehe ich diesen Weg? Also konkret, welche Fälle würdest du dort einbringen?
Prinzipiell bei allen Fällen, die sehr komplex gelagert sind, wo unterschiedlichste Problemlagen mit reinspielen. In meiner Klasse in dem Jahr würde ich sagen, dass zu 80% ich als Lehrkraft mit der komplexen Problemlage überfordert bin, weil es weit über meinen Bildungsauftrag rausgeht. Ich habe Leute, die Drogen nehmen und Drogen tickern, die deswegen auch schon verurteilt worden sind. Ich habe keine Möglichkeit, mit der JGH Kontakt aufzunehmen. Sowas würde ich gerne an einen Case Manager, wo auch immer der sitzt und wie auch immer der die Stelle dann ausgestaltet ist, weitergeben, damit der dem Jugendlichen helfen kann, Hilfsmöglichkeiten abzustimmen. Das geht einfach über mein Arbeitspensum hinaus und ist meilenweit von dem Bildungsauftrag weg, den ich eigentlich habe und den ich nur erfüllen kann, wenn ich dem jungen Mann, der jungen Frau helfen kann oder dem jungen Mann, der jungen Frau geholfen werden kann, seine familiären Probleme, seine persönlichen Probleme einfach in den Griff zu kriegen oder Hilfsmöglichkeiten zu bekommen. Dann habe ich noch Leute in dem Jahr in der Klasse, die psychische Probleme haben, dahingehend, dass sie auch in Tagesklinikstrukturen eingebunden werden und dann von der Schule befreit werden für diese Zeit und die wieder dann integriert werden sollen nach der Tagesklinik. Das geht zum Teil recht schnell, dass die nach 4, 5, 6 Wochen plötzlich wieder da sind und dann zwar jemanden bekommen, der sie wieder begleiten soll, Sozialpädagogen. Nur wer koordiniert das? Ja, ich muss dann immer schauen, wo kriege ich die Informationen her, dass sie wiederkommen, wenn es die Schule so kranke nicht macht. Wie können wir das besprechen? Wie können wir besprechen, wie es mit dem jungen Mann, mit der jungen Frau weitergeht? Und da wäre so ein Case Management natürlich ideal.
Danke für den Einblick in deinen Schulalltag, Roman. Das ist sehr beeindruckend und auch besorgniserregend. Der Bedarf ist also groß. In Würzburg gibt es eine Koordinierungsstelle für Schulverweigerer. Diese Koordinierungsstelle arbeitet unter anderem nach dem Prinzip des Case Managements.
Unter Case Management versteht man die zweite Chance, die soziale und schulische, aber auch berufliche Integration von benachteiligten Jugendlichen.
Lieber Herr Dr. Ebert, wir freuen uns, dass wir heute in Würzburg einen Einblick in die Arbeit des Case Managements erhalten.
Da würde mich jetzt interessieren, was verstehen Sie persönlich unter Case Management? Wie würden Sie es definieren? Und was sind denn genau benachteiligte Jugendliche?
Case Management ist in der sozialen Arbeit natürlich breiter aufgestellt, bezieht sich nicht nur auf die berufliche Bildung und hat so die Idee, dass man jemanden an der Seite hat, der in der Lage ist, Situationen besser zu reflektieren und nächste Schritte zu generieren, ohne diese Schritte zu gehen, die den Betroffenen selber nicht mitnehmen. Weil der Akteur bei Entwicklung ist ja immer der Betroffene selbst. Das macht gar keinen Sinn, wenn ich schon heute die Lösung habe, sagt meine Frau immer zu mir, das wäre typisch männlich, dass wir immer Lösungen wollen. Sie will erst mal jemand, der zuhört. Und der Case Management muss erst mal zuhören, verstehen. Und dann kann er sich, wenn er Zeit investiert hat, leisten, dass er Ideen stiftet, nächste Schritte generiert und kann aber sagen, okay, das ist jetzt möglicherweise für dich oder für sie noch zu viel oder so, aber ich sage das jetzt mal und dann entsteht im Dialog ein Gespräch. Der Case Manager hat natürlich aber auch die Aufgabe, das komplizierte schul- und sozialrechtlich zu übersetzen für die jungen Leute. Viele wissen ja gar nicht, was sie treiben und welche Konsequenzen aus welchem Verhalten passieren. Also von daher ein klassisch sozialpädagogisches Aufgabenfeld. Das zweite Thema Benachteiligung. Es ist so, dass man muss, glaube ich, beide Perspektiven angucken. Da bin ich natürlich Sonder- oder Heilpädagoge. Das eine ist, ganz objektiv bringt jemand Erschwernisse zum Beispiel im Lernen mit. Jemand hat eine kurze Merkspanne, die Gedächtnisleistung ist weniger gut ausgeprägt. Das bleibt als eine Form, mit der man lernen muss, umzugehen. Das kennen wir aber alle. Jeder hat ja Stärken und Schwächen. Und das andere sind objektive Bedingungen, die jemand vorfindet. Es ist halt ein Unterschied, ob ich jetzt in der Corona-Situation daheim ein Kindermädchen habe oder keine Ahnung, jemand, der mich betreuen kann, oder ich kann mir als betuchter Mensch irgendwelche Dinge leisten, oder ich verfüge über ein soziales Netzwerk von einer Großfamilie, oder ich wohne alleine irgendwo in einer Mietswohnung und. Daraus entstehen eben auch Benachteiligungen. Und was am Ende des Tages, nämlich diese individuelle Komponente oder die soziale Komponente, tatsächlich wirksam ist für das empfundene Scheitern an gesellschaftlichen und auch schulischen Anforderungen, da gibt es einen langen Streit in der Heil- und Sonderpädagogik. Es gibt viele, die sagen, die soziale Komponente ist wesentlich wirksamer bezogen auf das Thema Scheitern in der Schule als die individuelle Komponente. Ich denke, es wird ein Schuh draus, wenn man beides mitdenkt. Also und konkreter ist Benachteiligung alles. Ich kriege als 16-Jähriger ein Kind, bin alleinerziehend. Ich finde in meiner Schule einen Lehrer vor, mit dem kann ich nicht. Und der kann mit mir nicht. Und jetzt kann ich gar nicht mich einlassen. Ich habe familiale Situationen, wo ich kein eigenes Zimmer habe zum Lernen. Ich lebe in der Clique, wo es zum Sozialprestige gehört, dass man mal klauen geht. Oder. Das heißt, es gibt eine Menge von Benachteiligungen. Und die ganz offensichtlich habe ich noch gar nicht genannt. Körperbehinderung oder Flucht erleben oder psychische Belastung. Das heißt, es ist eine große Gemengelage und die fachspezifische Einordnung, die man ganz gern macht in bestimmte Förderschwerpunkte, die verliert sich in der beruflichen Bildung komplett. Eine Lernbehinderung ist für jemanden, der aus einer Bäckerfamilie kommt und ist vollkommen klar, der kann die Lehre machen und spielt in der Firma eine Rolle, spielt überhaupt keine Rolle mehr. Man kann es nicht sehen, riechen, schmecken oder so, die ist einfach weg, völlig ohne Bedeutung, auch wenn man Weihnachten ohne Haar schreibt. Ja, also es ist vollkommen klar. Und umgekehrt kann die Benachteiligung so mächtig sein, dass man andere Systeme braucht und das Gemeinwesen auffordern muss, auch zu überlegen, wie mittels Transferleistung Teilhabe organisiert wird, wenn Leute zum Beispiel in Werkstätten gehen.
Was mir, ich denke auch Jugendliche, die aus der Mittelschule rauskommen und keinen Ausbildungsplatz finden, würden sie die definitiv, also nach meiner Definition, auch als benachteiligte Jugendliche bezeichnen. Würde das auch in ihre Definition passen?
Ja, also wobei unsere Erfahrung ist, die wenigsten Jugendlichen, die bei uns zum Beispiel in der Koordinierungsstelle Schulverweigerung landen, kommen direkt aus der Mittelschule. Die meisten waren Gymnasiasten, sind sie abgestiegen. Realschüler und dann irgendwann Mittelschüler. Das heißt, die haben diesen Akt der Beschämung, weil ihre Art zu lernen gar nicht zum Zug gekommen ist. Es waren immer sehr kognitiv betonte, sehr bildungsstandardsorientierte Zugänge. Die sorgen dann dafür, dass sie im Grunde sich auch selber rausbegeben. Benachteiligung ist auch ein aktiver Prozess. Es hat immer zwei Seiten. Gesellschaft benachteiligt, ich bin benachteiligt durch Persönliches, aber ich kann mich natürlich auch selbst stigmatisieren, rausgehen, mich in der Subkultur anschließen. Sehr, sehr komplexe Gemengelage und insofern geht nichts dran vorbei, als dass man sich in die Situation begibt, genau hinguckt, welche Form von Benachteiligung liegt davor, liegt eine Benachteiligung vor und mittels welcher Strategien kann ich dagegen antreten. Und die können aus unterschiedlichen Disziplinen kommen, aus der sozialen Arbeit, aus der Medizin, aus der Psychologie, aus der Pädagogik, aus der Schulpädagogik, aus der Berufspädagogik und vieles mehr.
Der Case Manager hat im Case Management Prozess eine besondere Rolle. Wie schafft eine externe Person es, vor allem Verbindung dann zu dem Schüler herzustellen, um ihn wieder für das Lernen und die Schule zu motivieren und ihm Perspektiven aufzuzeigen?
Also Lernen ist ja was was wir von den jungen Leuten verlangen, ist etwas Übergriffiges, weil ich gehe an das Verhalten. Ja, da muss man sich für sich selber definieren, wem erlaube ich in meinem persönlichen Leben, dass ich mein Verhalten ändere, also und was lerne, so ist ja die klassische Definition von Lernen. So, das heißt, die schlichte Voraussetzung ist, dass man gemeinsame Zeit verbringt. Ja, wenn Sie mies drauf sind und der Postbote kommt früh und bringt ein Paket, dann werden Sie ihn trotzdem freundlich behandeln. Und wenn möglicherweise Ihr Partner oder so, der kriegt dann die volle Ladung ab, weil Sie da gemeinsame Zeit verbracht haben. Die Toleranz ist größer, man kann plötzlich Spannungen aushalten, was man sonst nicht aushalten kann. Insofern muss man, also gemeinsame Zeit ist ohnehin, gemeinsame Zeit ist der große Fundus der Pädagogik. So, und wenn man das hat, dann kann man drangehen und kann junge Menschen begleiten bei wichtigen Prozessen. Jetzt hat uns der Buber gelehrt, dass Pädagogik immer eine einseitige Umfassung ist. Also ich kann mir meine Eltern nicht aussuchen und ich kann mir meinen Lehrer nicht aussuchen, meine Freunde schon. Also von daher muss man das konzidieren. Trotzdem geht man der Spur nach, wo gibt es eine Beziehung. Und das kann in so einem vielschichtigen Team, was wir versuchen zu schaffen, schon unterschiedlich sein. Es gibt schon auch den Fall, dass der Lehrer gewählt wird oder die Lehrerin, zu dem ich persönlich in Beziehung gehe als junger Mensch. In der Regel ist es deswegen bei uns der Sozialpädagoge, weil die Berufsschulen den Lehrern zu wenig Zeit lassen. Denn Sie wissen ja alle, dass wir gymnasial, oder ist ja klar, wir sind gymnasial organisiert mit viel Lehrerwechsel, die Schüler sind zum Teil nur einen Tag da. Da reicht einfach die formale Zeit aktuell nicht und die soziale Arbeit hat viel mehr Zeit, ist erreichbar. Da kann ich immer hingehen. Auch zuverlässig, der Lehrer, der turnt irgendwo im Haus rum oder so. Also insofern im Team ist die soziale Arbeit gut geeignet, das zu machen. Das ist ihre Profession. Es kann aber auch mal der Lehrer sein. Wir versuchen an den Berufsschulen die sogenannte unterstützende Pädagogik zu implementieren. Immer ein Team an jeder Berufsschule. Das machen wir in unserem Netzwerk. Da gehört dazu der Sozialpädagoge, der im Haus ist. Es gehört die Lehrkraft dazu. Es gehört der mobile sonderpädagogische Dienst in der Inklusion dazu. Es gehören die Kollegen dazu, die Sonderpädagogik als Schwerpunkt studieren. So, und die hören sich jetzt erstmal eine Fallkonstellation an und entscheiden dann gemeinsam, wer geht den nächsten Schritt. Aber diese Fachressource, die steht in der Schule zur Verfügung. Es gibt ein Problem, es gibt eine Krise, also habe ich eine Ressource, die zunächst mal klärt und dann entscheiden wir, okay, das ist eine sozialpädagogische Fragestellung, der braucht Geld, um BAE zu kriegen, damit er überleben kann oder sowas. Oder da muss ein Kontakt zur Agentur für Arbeit hergestellt werden. Es kann aber auch eine Lernproblematik sein. Wie geht denn das, dass ich noch lesen lerne zum späteren Zeitpunkt? Kann der Lehrer da noch Tipps geben? Oder? Und so entscheiden sich komplett unterschiedliche Situationen. In der Regel ist der Sozialpädagoge deswegen prädestiniert, weil er die meiste Zeit zur Verfügung hat.
Sie haben gerade gesprochen vom nächsten Schritt. Ein Instrument für den nächsten Schritt in dem Case-Management-Prozess ist ja, eine Fallkonferenz zu gestalten. Was versteht man genau darunter? Wer soll teilnehmen und welche Rolle hat der Schüler bei der Fallkonferenz?
Also im Grunde ist es so, dass die verschiedenen Disziplinen zusammenwirken. Ich habe vorhin bei der Beschreibung noch die Schulpsychologie vergessen. Die Beratungsrektoren haben wir ja oft in den Berufsschulen. Die gehören sicher dazu. Die treffen sich regelmäßig und besprechen Schüler. Wir haben hier im Haus vereinbart, dass die Teamsitzungen, die wöchentlich stattfinden, in allen Fachklassen immer zwei Teile haben. Das eine ist Schulorganisation, das geht in der Regel schnell. Und das andere ist, wir besprechen konkret Schüler. Wie nehme ich einen Schüler wahr? Wie nimmst du ihn wahr? Wo gibt es gerade Schwierigkeiten? An welcher Stelle können wir den jungen Menschen unterstützen? Wo braucht es eine Blockade? Wo müssen wir unser Verhalten gegenüber auffälligen Verhalten verabreden, sodass man konsistent handelt? Und ich glaube, Fallkonferenzen sind deswegen wichtig, weil wir sonst schon dazu tendieren, in der Fülle der Schüler den Blick zu verlieren. Und dann entsteht auch sowas wie ein Auftrag an den Einzelnen, der so einen Fall übernimmt, begleitet, dass der ein besonderes Augenmerk drauf hat. Der weiß schon was.
Und der Schüler an sich, ist der hier involviert in den Prozess der Fallkonferenz?
Ja, zunächst einmal ist er Gegenstand, muss man fairerweise sagen. Aber natürlich holt man ihn rein. Das macht man aber nicht, indem man eine Gerichtsverhandlung initiiert, also fünf Pädagogen und alle wissen es besser, ein Schüler, sondern der die Vertrauensperson ist, vermittelt zwischen den Systemen. Es kann aber mal passieren, dass man eine große Runde bildet. Wenn Krisen sich abzeichnen, dann kann es schon sein, dass der Schüler dann alle Ressourcen, die er hat, Eltern, Erziehungsberechtigte, wenn sie Ressourcen sind, das ist auch nicht immer der Fall, Freunde, wir haben hier im Haus auch ein großes System von ehrenamtlichen Begleitern, wir nennen die Sympathen, die könnten dann eine Ressource sein und dann macht man eine große Fallkonferenz. Das geht natürlich nicht so oft, weil wir so viel Zeit einfach nicht zur Verfügung haben. Aber jeder Schüler wird regelmäßig besprochen. Das ist ganz wichtig, so dass die nicht durchflutschen. Es gibt einfach, die alle haben eine Liste mit den Namen drauf und dann geht man die entlang und dann kann es sein, dass nach 3 Wochen wieder jemand besprochen wird oder jede Woche, je nachdem, wie das Verhalten gerade läuft.
Das Ergebnis von einer Fallkonferenz, könnte ich mir vorstellen, ist, dass man Ziele festlegt. Vielleicht wie einen individuellen Förderplan. Jetzt ist die Frage, Ziele festlegen, einerseits, naja, die müssen vom Schüler dann auch akzeptiert werden, die Ziele. Und ich habe im Studium gelernt, die Ziele müssen transparent und attraktiv sein. Was sind denn für unsere Schüler motivierende Ziele?
Also es gibt 2 Vorbemerkungen zu den Zielen. Das erste ist, das kennen Sie in der Kunst, man kann einen Künstler besser verstehen, als er sich selber verstanden hat. Und ich denke, das ist bei vielen Schülern so, dass sie manchmal von anderen, die sich zuwenden, tatsächlich besser verstanden werden können in der Situation, als die Schüler selbst können, muss man einschränkend sagen. Und das zweite ist, dass die Ziele müssen tatsächlich, die dürfen gewissermaßen nicht abgeleitet vom Bildungsplan einfach sein, sonst kriege ich ein Problem. Also bei uns gilt der Satz, und bist du nicht willig, so brauche ich Geduld. Das heißt, wir brauchen ganz viel Zeit, kommt vom Heim Oma, der so in dem Bereich gearbeitet hat. Ich glaube, man muss einen langen Atem haben, kleinschrittige Ziele formulieren, möglichst überprüfbare, nicht so sehr, dass man die Smart-Ideologie verfolgen kann, das ist dann nicht so wichtig, sondern eher, dass man nicht selber permanent enttäuscht ist, weil man denkt, das müsste jetzt mal irgendwann funktionieren, wenn sie die Äpfel hochhängen und kommen nicht dran, das ist einfach nur ätzend. Also lieber einen kleinen Schritt, kommt pünktlich, stört im Unterricht nicht, meldet sich, was halt gerade das Problem ist. Oder, keine Ahnung, ist nicht übergriffig gegenüber Mitschülern. Oder sagt mal gar nichts, kann auch hilfreich sein. Also von daher kleinschrittige Ziele in Abstimmung mit dem ganzen Team, in der beruflichen Bildung, mit der Ausbildung, wenn das geht. Dann kriegt man das hin. Bei uns gilt so in den Förderplänen, dass man nicht mehr als 3 Ziele beschreibt. Da muss man sehr dran arbeiten. Und in der Regel beschreibt man am Anfang zu große Ziele. Bringt Enttäuschung. Sie brauchen 7 Jahre, um zu wissen, ob Sie wirksam waren als Lehrer, hat mir der Hehler mal erzählt. Das ist so der Papst der Sonderpädagogik, der benachteiligten Arbeit. Das ist ein kluger Satz. Aber es wird sofort offensichtlich, wenn Sie Eltern fragen, zu welchem Zeitpunkt Sie gewusst haben, dass die Erziehung Ihrer Kinder funktioniert, dann brauchen Sie mindestens 7 Jahre. Und dann weiß man es nicht. Also von daher ist das so eine Sache. Sind wir gut unterwegs, wenn man die Didaktik anguckt, ne? Zielformulierung und was ist der nächste Schritt. Alles gut, aber es sind immer nur hypothetische Konstrukte, ein Entwurf, eine Idee, die ich habe, wie der nächste Schritt sein kann. Diese Idee muss überprüft werden, muss fortgeschrieben werden. Und man sollte sie tunlichst so beschreiben, dass sie erreichbar bleiben. Sonst kriegt man echt einen Riesenfrost.
Ich hatte öfters die Situation in meinen vor allem Berufsintegrationsklassen, dass die Schüler unrealistische Ziele hatten. Jetzt will man natürlich keine Träume zerstören, sie Schritt für Schritt zu dem Ziel hinbringen. Aber wenn man schon sieht, dass das sehr, sehr unrealistisch ist, zum Beispiel dieses Berufsziel, das die Schüler anstreben, wie gehen Sie mit sowas um?
Naja, man muss, glaube ich, auch da nochmal die Situation nachempfinden. Es hilft immer, sich in die Situation zu versetzen. Wenn Sie aus Syrien fliehen, zu Fuß, übers Festland oder übers Meer, hilft Ihnen nichts, wenn Sie sagen, ich kann einen Dreisatz ausrechnen. Da müssen Sie schon eine große Vision haben. Ich kann mein Leben selber beschreiben. Ich kriege gute Zukunft. Die Riesennummer brauchen Sie. Sonst haben Sie die Motivation nicht, um das durchzuhalten. Und das Kernproblem ist, die kommen, wenn sie ankommen, bei uns an und müssen das jetzt wechseln in kleine Münze. Also ich sage dann immer, geht es ein bisschen kleiner. Ne? Da wird nicht gleich Professor an der Universität oder so, sondern so. Und das ist ein mühsamer Prozess, weil man der Ursprungswunsch war stark genug, dass Leute überlebt haben. Das darf man nie vergessen. So, und jetzt, den muss man jetzt wechseln in kleinschrittige Ziele und dann muss man auch eine Perspektive aufzeigen können, dass daraus irgendwas werden kann. Schwierige Sache. Ich würde empfehlen, die Fantasien ernst zu nehmen und einer Überprüfung zuzuführen, ohne dass diese Überprüfung beschämt, dann kann man den nächsten Schritt gehen.
Für ein gelungenes Case Management braucht es, wir würden Sie bitten, 3 Gelingensfaktoren zu nennen.
Am liebsten Also es gilt aber für alle Maßnahmen. Das erste ist, man darf Schüler nicht beschämen. Das zweite ist, man darf Schüler nicht beschämen. Und das dritte ist, man darf Schüler nicht beschämen.
Vielen Dank.
Unsere weiteren Podcasts mit Herrn Dr. Ebert, Jugendberufsagentur, Umgang mit Schulabsentismus, Anregungen zu einer inklusiven Berufsvorbereitung.